Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. In dieser Stunde wird auch dabei sein der Mann, der schneller zieht als sein Schatten.
Was haben wir denn da?
Das ist gemein, jawohl, gemein ist das.
Nehmt einfach die Hände hoch, das ist viel leichter.
Das ist Lucky Luke, der reitet wieder im 99. Lucky Luke Album. Mehr dazu in 20 Minuten hier in der Lesart. Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht. Das ist einer der Buchtitel, auf die Hans von Trotha gestoßen ist bei seiner Suche nach den merkwürdigsten und lustigsten Buchtiteln des Monats Oktober. Solche Titel zeichnen wir aus jeden Monat mit unserem Mops des Monats.
Des Monats.
Im Buchhandel ist schon kurz vor Weihnachten. Und da macht sich in diesem Jahr ein auffälliger Pragmatismus breit. Pragmatisch bis zur Schnoddrigkeit, könnte man sagen. Liebesgedöns, der geile Scheiß vom Suchen und Finden, ist so ein Titel. Oder Heile dich selbst. Und dann sogar Willst du Blumen? Kauf dir welche. Auch die expliziten Weihnachtstitel tendieren in diese Richtung. Zumindest vordergründig gelesen. Schnauze, die Nikoläuse sind los. Schnauze, jetzt rieselt's Geschenke. Josef, die Hirten sind da. Und ich weiß auch nicht, wie die Christbaumkugel dahin kommt. Oder es wird sogar richtig bedrohlich. Tod unter Lametta, Teil 1 und 2. O du Tödliche, Adventskrimis zum, Vorsicht, Aufschlitzen. Der Gruppensieg für die Alliterationsleistung des Monats, also für die meisten gleichen Anfangsbuchstaben, geht an Winkel, Wankel, Weihnachtswichtel. Wirklich wieder Wahnsinn. Wortspiele sind auch wieder dabei. Leichte Körperübungen mit einem helfenden Schaf und dem Titel Ich schaff das. Und Mama Sutra. Immerhin gleichberechtigt. Es gibt auch Papa Sutra. Jahresende, das ist offenbar auch die Saison für Endzeitvisionen unterschiedlichster Natur. Etwa den letzten Gang serviert der Tod. Oder und erlöse uns von den Blöden. Wenn Nervensägen an unsere Nerven sägen. Oder auch ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht. 2. Ach ja, vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen, zunehmend werden englische Titel gar nicht mehr übersetzt. Dabei wäre das bei Anyone Can Cook, Don't Love Me, Wild Like a River oder Someone to Stay doch eigentlich ganz einfach. Schwieriger schon zugegebenermaßen bei den Wirtschaftsthemen. Management Beyond Ego, Getting Stuff Done oder Unfuck the Economy. Deliciously Ella, Quick and Easy, hat gleich 2 englische Titel auf dem deutschen Umschlag und bei The Greatest Secret haben sie freundlicherweise das größte Geheimnis drunter geschrieben. Das ist doch schon mal ein Anfang. Bei I Am a Nurse allerdings nicht. Genauso wenig bei How Dare You. Wir behalten das im Auge. Der Mops des Monats im buchhändlerischen Weihnachtsmonat Oktober kommt aus der nun wie alle Jahre wieder unvermeidlich anstehenden zunehmenden Beschaffungsaktivität für Geschenke. Es ist ja immer gut zu wissen, was da geht und was nicht. Und so geht der Mops des Monats Oktober an die Erinnerungen eines Nachtportiers, nämlich an... Das Handtuch können Sie mitnehmen, aber der Fernseher bleibt hier.
Mops des Monats Oktober, verliehen von Hans von Trotha im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur für den schönen Buchtitel. Das Handtuch können Sie mitnehmen, aber der Fernseher bleibt hier. Wenn jemand sagt, mein Leben ist ein einziger Kompromiss, dann sagen viele wahrscheinlich dazu, du arme Socke, kannst du dich nicht wenigstens mal in einer Sache richtig durchsetzen? Der Philosoph und Biologe Andreas Weber, der würde aber wahrscheinlich sagen, du machst das ganz richtig, denn Kompromisse sind das eigentlich Menschliche. So habe ich jedenfalls sein neues Buch verstanden, Warum Kompromisse schließen heißt das. Und das ist vielleicht gerade besonders aktuell wegen der vielen Kompromisse, die wir gerade wegen Corona machen müssen. Seien Sie willkommen, Herr Weber.
Hallo, guten Morgen.
Liege ich richtig? Würden Sie den mit dem durch und durch kompromisslosen Leben beglückwünschen?
Also wenn er das so sagt, dann meint er wahrscheinlich, dass er in seinem Leben überhaupt nicht er selbst sein kann. Und dann würde ich ihn natürlich auch nicht beglückwünschen und würde sagen, dein Problem ist nicht, dass du Kompromisse machst, sondern dein Problem ist, dass du dich von Situationen oder anderen irgendwie so über den Tisch ziehen lässt, dass du einfach deine Bedürfnisse nicht umsetzen kannst. Also überleg erstmal, was ist eigentlich ein Kompromiss? Und dann wären wir schon beim Thema meines Buches.
Und in dieses Thema steigen Sie ein mit einer persönlichen Geschichte. Oder ich sage vielleicht erstmal dazu, Ihr Buch, das berührt ganz verschiedene Horizonte. Einmal das Persönliche, sogar Intime, das Politische kommt vor und sogar die Frage, zu welchem Kompromiss wir eigentlich als Menschheit kommen müssten oder zu welchen Kompromissen mit allen anderen Lebewesen oder allem anderen Lebendigen auf dieser Erde. Aber vielleicht ähnlich wie in Ihrem Buch ein Anfang mit einer persönlichen Geschichte. Sie erzählen am Anfang, was Sie in einer italienischen Bibliothek über den Kompromiss gelernt haben. Was denn?
Genau, ich habe so ein Lebensstandbein in einem kleinen Dorf im Apennin und ich war inzwischen schon vor einiger Zeit dort eine Weile Hilfsbibliothekar, also eine sehr kleine Bibliothek in so einem schönen Gewölberaum und ich wurde dann also eingeführt von der Hauptbibliothekarin und es war nicht besonders schwierig, es ging alles per Hand und sie schärfte mir aber zum Schluss etwas ein, was mich ein bisschen stutzig machte. Sie sagte zu mir, wenn jemand also nur so ein paar Tage zu spät seine Bücher abgibt, dann muss der nicht unbedingt Strafe zahlen, du musst etwas walten lassen und sie nannte das Intelligenza, also Intelligenz und das hieß aber eigentlich so viel wie, guck dir genau an, wie seine Situation ist und beharre nicht auf dem Prinzip und das fand ich ein unglaubliches Geschenk.
Also mit einem Kompromiss reagieren auf die Situation.
Ganz genau. Also eben nicht sozusagen ein Prinzip reiten, sondern angepasst und adäquat. Und das habe ich dann auch gleich verinnerlicht. Und ich war sehr froh, dass ich das machen konnte. Das war wirklich eine Einweihung.
Sie erzählen die Geschichte auch, um eigentlich uns Deutschen eins mitzugeben, weil Sie sagen, das ist genau das, was uns fehlt, diese Fähigkeit zum Kompromiss.
Ja, wir Deutschen sind traditionell, glaube ich, ein sehr kompromissloses Volk. Es gibt ja auch einige kompromisslose Schreckensgestalten in unserer Geschichte und auch die, bei denen man nicht weiß, sind es Lichtgestalten oder eher schwierige, sind auch immer kompromisslos. Also Kant und Luther stehen ja auch für das hier stehe ich und kann nicht anders. Also wir Deutschen haben diese Geschichte, die hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich unter dem Erziehungsdruck, sagen wir mal, der Alliierten gewandelt in diese Konsenskultur, die lange Zeit die Bundesrepublik geprägt hat, die aber jetzt unter starkem Beschuss steht, als sozusagen eben zu lasch und zu weich und zu verbogen. Und deswegen auch hier müssen wir wirklich genau hingucken, was ist eigentlich das Lebensförderliche in einem Kompromiss? Denn das ist er, lebensförderlich.
Sie schauen sich an, was den Kompromiss in der Politik angeht. Da haben Sie so zwei Gewährsleute, auf die Sie sich beziehen. Also einer, von dem Sie sich abgrenzen, ist Carl Schmitt, der Staatsrechtsdenker, der für den eigentlich der Grundcharakter des Politischen in der Aufspaltung zwischen Freund und Feind liegt, also eben im Kompromisslosen. Ja. Aber die Denkerin, an die Sie sich sehr anlehnen, ist Hannah Arendt, das deutsche Genie des Kompromisses, schreiben Sie. Was macht Sie denn zu so einem Genie?
Ja, das habe ich jetzt natürlich stark akzentuiert bei ihr. Die ist ja eine sehr vielschichtige Denkerin, aber es ist eben in ihrem Denken eigentlich immer klar, dass sie das Humane aus der Beziehung herausdenkt und aus der Beziehungsfähigkeit. Und für sie ist Beziehung eben gerade nicht das unmittelbar sein Ding machen, sondern ein Zusammentreffen zweier genuin unterschiedlicher Wesen. Das ist auch sozusagen das, was Beziehungen immer politisch macht, weil man immer irgendwie einen Weg finden muss, miteinander auszukommen. Aber wenn man diesen Weg nicht finden würde, dann wäre es eben keine Beziehung. Das ist das Interessante. Und Hannah Arendt nennt das also, was erforderlich ist, das Zusammenhandeln. Und ganz anders die historische Gestalt Carl Schmitt, der sagt, Politik besteht eben gerade im Zerschlagen von Beziehungen, also im Herausschärfen der Polaritäten und dann möglichst im Eliminieren der anderen Seite. Deswegen ist er eben auch ein Stichwortgeber für die Nazis gewesen.
Und das ist ja auch interessant, wenn wir uns das mal anschauen im Blick auf die deutsche Politik der letzten 15 Jahre. Wir haben ja dieses Zeitalter der großen Koalition unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und da gibt es ja die Lesart dafür, dass sich alle Unterschiede eigentlich abgeschliffen haben in dieser Zeit. Ja, die CDU ist immer sozialdemokratischer geworden. Die Sozialdemokraten haben alles mitgemacht in der großen Koalition. Die ehemals großen Volksparteien sind durch diese endlosen Kompromisse ununterscheidbar geworden. Und gerade das hat die politischen Ränder gestärkt, also Parteien wie die AfD. Das wäre eine fatale Wirkung von Kompromissen, oder?
Absolut. Ich glaube aber, dass wir auch dort, wenn wir den Schuldigen im Kompromiss finden, nicht richtig hingucken. Also erstmal möchte ich sagen, dass Angela Merkel sicherlich eine große Künstlerin des Kompromisses ist und durchaus auch im Sinne von Hannah Arendt. Und das wird man im Nachhinein, wenn sie abgetreten ist, wahrscheinlich sehen. Auch beim Brexit zum Beispiel ist ja Merkel immer diejenige, die sagt, ja, im Zweifelsfall müssen wir dann eben noch ein Stück denen entgegenkommen, obwohl es eigentlich falsch ist, damit wir dieses Zusammenhandeln finden. Es ist so, dass wir, glaube ich, sehen müssen, dass unsere derzeitige Politik sozusagen einen grundsätzlich faulen Kompromiss macht. Also ein fauler Kompromiss ist, wie man schon hört, eigentlich keiner nach meiner Definition, sondern sozusagen ein schädlicher Scheinkompromiss. Und dieser grundsätzliche faule Kompromiss liegt im totalen Primat des Wirtschaftlichen vor dem, was das Leben fördert und was auch das Zusammenleben der Menschen fördert. Und kein Politiker, der gewählt werden möchte, traut sich zu sagen, hey, wie der internationale Klimapanel sagt, wir müssen grundsätzlich etwas an unseren Beziehungen ändern. Das macht keiner. Und dadurch wird Politik immer zu einem Deal mit diesen Wahrheiten, die man anscheinend irgendwie nicht umrunden kann. Und dadurch ist sozusagen die Wahrheit immer gefährdet. Und das merken die Menschen. Die merken, irgendwie treffen die nicht die Wirklichkeit, die Politiker.
Können Sie uns das an einer konkreten Entscheidung vielleicht noch mal klarer machen, was Sie meinen, was da ein fauler Kompromiss ist?
Ja, kann ich sehr gut. An der neuen EU-Landwirtschaftsfinanzierung für die nächsten, ich weiß nicht genau wie viele Jahre, die als ökologischer Durchbruch gepriesen wird. Aber wie alle Kenner, alle Beteiligten unschwer erkennen können, auch Nicht-Kenner, ist es weiter ein Verbeugen vor den Interessen der Großgrundbesitzer, der Agrarischen. Und es ist eben nicht ein Zusammenhandeln mit den anderen Geschöpfen der Bio- und Atmosphäre, mit denen wir irgendwie auskommen müssen, mit denen wir einen wirklichen Überlebenskompromiss finden müssen. Und das wird aber als Durchbruch verkauft. Es ist aber kein Durchbruch. Es ist schlicht einfach keiner. Und solche Sprüche werden natürlich von den Wählerinnen und Wählern erkannt. Und dann haben die insgesamt das Gefühl, die Politiker erzählen uns sowieso nicht, was los ist. Und das schürt dieses Aufruhrpotenzial in meinen Augen.
Und was wäre jetzt in Ihrer Lesart ein wirklicher Kompromiss? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, das Sie aufgebracht haben bei der EU-Landwirtschaftsregelung.
Glaube ich, müsste man tatsächlich auf dieser Hannah-Arendt-Beziehungsebene auffädeln. Und man müsste sich überlegen, dass wir als Menschen eben tatsächlich schon biologisch immer in Beziehung mit anderen Lebewesen existieren. Diese Beziehung ist ja existenziell. Wir wissen, wir müssen uns von ihnen ernähren. Und die Atmosphäre ist so etwas wie der geteilte Atemraum. Das ist sozusagen ein Ort, wo sich das alles austauscht. Und jetzt wäre der Gedanke tatsächlich, und das ist ein sehr ökologischer Gedanke, denn ein Ökosystem ist ja ein Beziehungssystem. Wie können wir denn jetzt mit anderen Lebewesen gute Beziehungen haben, in dem Sinn, dass unser Überleben und deren Überleben möglich wäre? So, das wäre der Grundgedanke. Und dann ist natürlich klar, dass eine zerstörerische Landwirtschaftspolitik einfach nicht funktionieren kann. Also das ist eben ein fauler Kompromiss für diejenigen, die eben keine Stimme haben in diesem Abkommen, also die nichtmenschlichen Lebewesen. Die werden dann überbalbiert, über den Tisch gezogen. Und gleichzeitig ist aber klar, dass damit natürlich auch die menschliche Zukunft auf dem Spiel steht. Und das wissen eben alle eigentlich. Und alle denken sich ja, also was ist hier eigentlich los? Und dann sind sie anfällig für einfache Lösungssprüche.
Mir ist aufgefallen bei Ihrem Buch, dass Sie sich, wenn Sie sich auf andere Denkerinnen und Denker beziehen, also über Hannah Arendt haben wir zum Beispiel gesprochen, dass es recht häufig Stimmen sind, die aus Afrika kommen oder aus der afroamerikanischen Community. Wie kommt das?
Ja, das kommt daher, dass ich eigentlich Gewährsleute suche, um diese Übermacht dieses, sagen wir, eines Weltverständnisses zu hinterfragen, dass die Menschen als sozusagen einzig vernünftige Akteure in einer Welt der stummen Objekte sieht. Und ich brauche also sozusagen Inspiration aus dem aus der Reihen derjenigen, die sich mit so etwas wie Kolonialisierung beschäftigen und die im Grunde genommen versuchen, denen, die sehr wohl ein Recht haben auf gleichwertige Beziehungen, diese aber nicht kriegen, sich diese Beziehungen zu erkämpfen. Und das ist natürlich klar, dass wir dann auch erstmal bei den Menschen, bei Minderheiten Aktivisten suchen müssen. Und nun war, während ich geschrieben habe, auch George Floyd getötet worden und diese Black Lives Matter-Proteste gingen los. Und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich auch letztlich der Schrei danach, dass die herrschende weiße Mehrheit endlich wirklich einen Kompromiss macht und die anderen nicht bloß abspeist. Also wir sind da sozusagen mitten in dem Geschehen. Und das ist also so aktuell gewesen, das konnte ich einfach nicht mit reinnehmen.
Aktuell ist natürlich auch die Corona-Pandemie logischerweise. Auch auf die beziehen Sie sich an einer Stelle in Ihrem Buch und sagen da, dass der Ausbruch des Coronavirus Ihre Überlegungen auf verstörende Weise bestätigt. Wie meinen Sie das?
Ja, Corona ist eine ökologische Krise, ein ökologisches Desaster, denn das Virus ist aus den Tieren in die Menschen übergesprungen, weil Menschen den Tieren zu sehr auf den Leib gerückt sind durch Abholzung, durch einfach ökologische Übergriffigkeit. Das wusste man auch, das war sozusagen klar, das war erwartbar. Und insofern ist eben auch Corona eigentlich ein Resultat von schlecht geführten Beziehungen. Also in einer Welt, in der versucht wird, Gegenseitigkeit herzustellen, würde das nicht passieren. Es ist sozusagen der Rückschlag von unfairen Beziehungen, der immer auch denjenigen, der glaubt, sich das rausnehmen zu können, trifft. Und in der Situation sind wir jetzt.
Wir sind ja gerade zu ganz vielen Kompromissen gezwungen, gerade mit den neuen Verordnungen, ja, die heute bekannt geworden sind. Machen wir gerade sowas durch wie eine Schule des Kompromisses unter dem Zwang der Pandemie?
Ja, das wäre zu wünschen. Es ist immer die Frage, wie viel wir verstehen sozusagen von dem, was uns gerade passiert. Und das Faszinierende bei Corona ist ja, dass im Grunde genommen ein Aspekt des gelungenen Kompromisses klar wird, nämlich, dass ein solcher Kompromiss immer Leben zu schützen hat. Also ein Kompromiss, der sich gegen Lebendigkeit wendet, ist kein Kompromiss. Und unter diesem Aspekt, glaube ich, können wir auch viele Haltungen und Handlungen in der Corona-Krise und in der Hygienepolitik sehen. Es geht um das Schützen von Lebendigkeit und es geht um das Schützen von Gegenseitigkeit und Gemeinschaftlichkeit. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Zielrichtung.
Warum Kompromisse schließen? So heißt das Buch von Andreas Weber. Im Duden Verlag ist das erschienen mit 120 Seiten. Glaubt man gar nicht bei dem Themenspektrum, das wir jetzt hier aufgerissen haben.
Ich hätte mehr schreiben können, ja.
Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Heute kommt das 99. Lucky Luke Album heraus. Seit über 70 Jahren erscheint diese Comicreihe. Was für ein langes Leben für so eine Serie. Und mit über 30 Millionen verkauften Alben ist das eine der erfolgreichsten Serien auf dem deutschen Markt. Lucky Luke, das ist fast immer prima Comic-Unterhaltung. Beim neuesten Heft, da kommt aber noch ein ganz aktuelles und sehr ernstes Thema dazu. Wie das funktioniert in so einem Comic, das hat sich Elmar Krämer für uns angesehen.
Was haben wir denn da?
48 Seiten Wildwest-Abenteuer. Obwohl, in Band 99 wird der Wilde Westen zum heißen Süden, aber von Anfang an. Eigentlich will unser Cowboy einfach mal Urlaub machen. Klar, dass daraus nichts wird. Denn schon auf der ersten Seite trifft Lucky Luke auf Buzz Reeves.
Buzz Reeves ist Marshall, ein schwarzer Sheriff, den es tatsächlich gegeben hat. Er stammte von Sklaven ab und zu seiner Zeit war er wirklich ein Mythos, eine Legende des Wilden Westens.
Erklärt Jules, der Autor der Geschichte. Figuren wie Buzz Reeves machen aus einem Lucky Luke-Album immer auch ein bisschen historischen Unterricht.
Weil die amerikanische Geschichtsschreibung alle Schwarzen, alle, die nicht zur Hollywood-Legende passten, ausradiert hat, ist er nach und nach in Vergessenheit geraten.
Buzz Reeves ist gerade auf dem Weg, die Daltons, Gangster und Lucky Lukes Dauergegenspieler, und nebenbei, auch sie sind historisch belegte Figuren, also der Marshall will die vier Brüder ins Gefängnis bringen. Sie treffen jetzt zufällig, ausgerechnet auf den Mann, der das sonst immer macht.
Das ist gemein, jawohl, gemein ist das!
Schimpft Joe Dalton, und Lucky Luke ahnt schon, dass aus seinem Urlaub nichts wird. Ein paar Comicseiten später erbt er dann auch noch eine Baumwollfarm in Louisiana und wird so zum Großgrundbesitzer. Und damit ist klar, Fackeln im Baumwollfeld ist ein knallharter Südstaaten-Comic.
Jetzt bin ich gespannt.
Der Cowboy trifft auf rassistische Farmer, die an die Rassentrennung glauben und nachts in den Masken des Ku Klux Klans Angst und Schrecken verbreiten.
Ich habe genug von dieser Stadt voller Feiglinge.
Natürlich duldet das der Mann, der seinen Colt schneller zieht als sein Schatten, nicht. Und muss daher ziemlich oft schnell ziehen. Denn Lucky Luke setzt alles daran, sein Erbe unter den Schwarzen zu verteilen.
Wenn man also ein Album macht, in dem es um ein solches Thema geht, dann dürfen die Figuren keine Karikaturen im engeren Sinne sein.
Erklärt Zeichner Ashdi. Die Angst der Arbeiter, die Arroganz der Farmer und das Unverständnis des einsamen Cowboys. All das spiegelt sich allein in den Gesichtern der Figuren.
Natürlich zeichne ich große Nasen, komische Figuren, 20 Meter lange Bärte. Sogar die Pferde bekommen einen satirischen Anstrich. Aber darin liegt nichts Hämisches. Es ist lediglich ein Stilmittel, das es ermöglicht, eine komische Dimension reinzubringen und Abstand zu diesem sehr schwierigen Thema zu gewinnen.
Nehmt einfach die Hände hoch, das ist viel leichter.
Texter Jules, der Geschichte studierte, hat lange recherchiert, um das Typische eines Lucky Luke-Hefts, diese Lässigkeit, mit der Brisanz des gerade wieder äußerst aktuellen Themas Rassismus zu verweben.
Und nun, wo dieses Album nach 4 Jahren Arbeit erscheint, kommt zufällig im selben Moment die Black Lives Matter-Bewegung, die eigentlich schon seit Jahren existiert. Nur dass jetzt Fälle von Polizeigewalt, Grausamkeit und Spaltungsversuchen weißer Suprematisten in die Medien gekommen sind. Dass dieses Album gerade jetzt erscheint, ist Zufall. Kommt vielleicht aber auch einfach daher, dass Comic-Autoren und Zeichner aus der Aktualität schöpfen. Sie schöpfen aus allem, was uns umgibt.
Die Sumpflandschaften der Südstaaten, die aristokratischen Villen, die prunkvollen Kleider, all das vermag es, eine Reise in die Vergangenheit zu kreieren, die nachdenklich macht. Die zeigt, worum es bei Rassismus bis heute geht, die aber dennoch nicht auf eine gehörige Portion Witz verzichtet. Zeichner Ashdi und Texter Jules gelingt der Spagat zwischen witzig entspanntem Comic und historischem Ernst mit aktuellem Bezug. Fazit: viel Stoff für 48 Seiten. Aber Fackeln im Baumwollfeld ist ein würdiger Lucky Luke, der gut und gerne auch doppelt so lang hätte sein können.
Fackeln im Baumwollfeld von Jules und Ashdi, das 99. Lucky Luke Album im Verlag Egmont Ehapa ist das erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt haben wir hier ein neues Buch des britischen Historikers Orlando Feiges auf dem Tisch. Feiges hat sich einen Namen gemacht mit Büchern über die russische Geschichte, über die Revolution in Russland. Die Tragödie eines Volkes heißt eins. Dafür wurde Feiges mehrfach ausgezeichnet. Die Flüsterer leben in Stalins Russland heißt ein anderes Buch von ihm, in rund 20 Sprachen übersetzt. Und sein jüngstes Werk, das scheint in eine etwas andere Richtung zu schauen, denn das heißt Die Europäer, drei kosmopolitische Leben und die Entstehung europäischer Kultur. Edelgard Abendstein hat das gelesen. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Wer sind denn hier die drei mit den kosmopolitischen Lebenswegen, von denen Feiges erzählt?
Das ist erstmal die berühmteste Sängerin, Sopranistin ihrer Zeit, Pauline Viardot. Sie hat spanische Wurzeln und lebt in Paris, wenn sie nicht ihren Engagements nachkommt, die überall in Europa zu erleben sind mit ihr zusammen. Dann ist es ihr Mann, Louis Viardot. Heute würde man neudeutsch sagen, er ist ein Marketing-Spezialist, ein Manager, ein Agent. Aber eigentlich war er ein profunder Kenner der Musik- und der Kunstszene. Und der dritte im Bunde ist der berühmteste, damals berühmteste russische Schriftsteller, Iwan Turgenev, der viele, viele Jahre außerhalb seines Landes in Europa lebt und mit den beiden zusammen eine Ménage à trois unterhält. Die alle beherrschen mehrere Sprachen, überschreiten permanent die Grenzen innerhalb Europas, natürlich aus Engagementgründen, aus Tourneegründen, Viardots. Und der Trupp, aus Louis bestehend, und Turgenev folgt nun der Diva. Nicht nur, dass sie auf Tournee geht, sondern sie nehmen auch unterschiedliche Wohnorte. Also sie ziehen eine Weile nach Baden-Baden, das ist der damalige Kurort schlechthin, wo gekrönte Häupter sich heilen lassen. Und nach Rom, nach London und dann wieder nach Paris zurück.
Also quer durch Europa. Jetzt muss ich aber mal zusammensortieren, weil ich dachte bei dem Titel, die Entscheidung, Entstehung europäischer Kultur. Da werden uns jetzt 2500 Jahre Geschichte erzählt. Es geht genauer gesagt ums 19. Jahrhundert.
So ist es, und noch genauer um die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es geht darum, dass dieses Trio quasi in ein Brennglas gestellt wird, und wir erleben nicht nur die Biografien dieser drei, sondern wie sie gelebt haben, und das geht nicht ab, ohne die Ökonomisierung der Kunst zu betrachten. Also, damals wurde die Eisenbahn erfunden. Man konnte, wenn man von Paris nach Petersburg reisen wollte, beispielsweise mit der Kutsche, brauchte man 3 Wochen. Das geht nun in 5 Tagen ab, um 1900 herum etwa. Also das ist eine ungeheure Beschleunigung des Lebens, die sich dort abzeichnet. Das führt dazu, dass Künstler aber auch ihre Werke reisen können. Und das führt mit einer weiteren Erfindung der Epoche, der Erfindung der Lithografie und neuer Reproduktionstechniken dazu, dass ein ganz neuer Markt sich ausbildet. Also die Kunst wird, wenn man es auch neudeutsch sagen möchte, zur Massenware. Das beispielsweise. Also man kann einen Kanon, den man in Paris ausgebildet hat, meinetwegen sowohl literarisch, musikalisch oder auch malerisch, den kann man plötzlich reproduziertermaßen auch in St. Petersburg wiederfinden. Das führt dazu, dass man ihn nicht nur in Paris, sondern eben auch in Mailand oder in London plötzlich sich am Klavier wiederfindet und in handlichen Klavierauszügen Opernarien nachsingen kann, die man von Viardot in tollen Konzertsälen schon gehört hat. Also es ist einerseits eine Demokratisierung von Kunst und andererseits eine Vermassung.
Also die Entstehung der modernen europäischen Kultur, könnten wir dann vielleicht sagen. Ist das jetzt erzählt anhand dieser Reisen, die die drei da unternehmen, auch in dieser interessanten, persönlichen, intimen Konstellation?
Ja, das ist ein Problem. Also einerseits wird das tatsächlich so vollzogen, das macht Falsches so, aber er verliert doch oft die Figuren aus dem Blick, weil er mit einem ungeheuren Detailreichtum schildert, wie diese Veränderung in der Kunst sich vollzieht. Und wir erleben unglaublich viele Dinge. Also zum Beispiel, warum muss man das Copyright einführen? Weil Verdi, der von 1830 bis 60 jedes Jahr ungefähr eine Oper schreiben musste, um überleben zu können. Das Copyright war ganz notwendig, weil Piraterie und Raubdrucke den europäischen Markt überschwemmt haben. Und nun wird es eingeführt, und es führt dazu, dass Verdi von 1860 bis zu seinem Tod nur noch 5 Opern komponieren muss. Das ist also sehr schön für das Auskommen der Künstler für sich. Andererseits hat es auch die Künste selbst verändert. Also,
aber wenn ich Sie richtig verstehe, trotz der Interessantheit all dieser Seitengeschichten, die Chance anhand dieser drei Leben wirklich was Konzentriertes zu erzählen, ist ein bisschen vertan?
Naja, sagen wir mal so, es werden diese schönen vielen Details, die aber doch sich vielfach verlieren und man kann den Überblick auch gar nicht so recht gewinnen, wie an einer Wäscheleine aufgehängt, und man verliert auch die Figuren immer wieder aus dem Blick. Letztlich macht es aber nichts, diese Detailfülle, man kann sie überfliegen, wenn es einem zu viel ist, aber man kann sich auch belehren lassen, das ist schön. Ja, man erfährt über diese drei Personen doch die Tatsache, dass die Künste vielleicht auch mehr als die Politik und mehr als die Religion das, was wir heute europäische Identität nennen, ausgebildet haben.
In dem neuen Buch von Orlando Feiges, Die Europäer, 3 kosmopolitische Leben und die Entstehung europäischer Kultur. Aus dem Englischen wurde das Buch übersetzt von Bernd Rüllkötter, im Hansa Berlin Verlag erschienen, mit 640 Seiten. Ausführliches Buch, 34 € ist der Preis. Vielen Dank an Edelgard Abendstein. Unsere neue Sachbuchbestenliste ist da. Eine Liste mit 10 besonders empfehlenswerten Sachbüchern für den Monat November. Mein Kollege René Agiga gehört zur Jury für diese Liste, und er sagt über die neuen Sachbücher:
Es ist eine so irreduzierbare Liste, auf der es Politik und Kultur und Geschichte und Gegenwart und Zukunft und Stadt und Land und so weiter gibt. Es ist einfach eine richtige Mischung, die nicht nach links und nicht nach rechts weist. Ich kann zumindest 2 Titel kurz erwähnen, die ich jetzt selber auch ganz gut kenne. Christoph Möllers Freiheitsgrade und Eva von Redeker Revolution für das Leben. Christoph Möllers ist Verfassungsjurist, und der denkt in dem Buch nach auf eine neue Weise über Liberalismus, über Freiheit, wie man Freiheit erhalten kann, für sie kämpfen kann. Das ist nicht zuletzt in den von Ihnen angesprochenen Pandemiezeiten natürlich interessant. Es gibt sogar gegen Ende einen kleinen Abschnitt, der nochmal über politische Entscheidungen unter diesen gegenwärtigen Corona-Bedingungen nachdenkt. Ist aber eingebettet in ganz viele Fragen, die er an Geschichte und Gegenwart von freiheitlicher Politik hat. Ganz tolles, nachdenkliches Buch. Und Eva von Redeker, die ist Philosophin, die hat so verschiedene politische Bewegungen zusammengeführt. Ich nenne nur mal als Beispiele die Klimabewegung, andererseits Black Lives Matter, und bringt die auf den Punkt, dass die für das Leben eintreten gegen einen eigentumsfixierten und lebensfeindlichen Kapitalismus und versucht, all dies zusammenzudenken. Sehr interessant.
René Agiga über die Sachbuchbestenliste für den November, eine gemeinsame Liste von Deutschlandfunk Kultur, ZDF und der Zeit.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In the 1950s, there were 368 bookstores in New York City. Today I went and counted and there were 79.
Der Film The Booksellers gewährt einen Einblick in die Welt der antiquarischen Buchläden in New York. In den 1950er gab es 368 solcher Läden, jetzt sind es noch 79. Doch es gibt eine Spezie, die das Aussterben dieser Orte zu verhindern versucht. Die im Film porträtierten Buchhändlerinnen und Händler kämpfen mit einem unglaublichen Idealismus gegen die alles verschlingenden Internetgiganten Amazon und Co. Es geht ihnen neben der Liebe zum geschriebenen Wort auch um das haptische Objekt Buch. Die Dokumentation The Booksellers aus Liebe zum Buch von Dai W. Young läuft jetzt in ausgewählten Programmkinos. Es war eine große Überraschung, als der diesjährige Bachmann-Preis an Helga Schubert ging. Die ostdeutsche Autorin, Jahrgang 1940, war in Gesamtdeutschland nahezu unbekannt. Die Literaturwissenschaftlerin Ines Geipel spricht am Sonntag im Rahmen der Veranstaltung Verbotene Bücher über ostdeutsche Schriftstellerinnen der frühen Generation. Eingebunden in die Idee eines neuen antifaschistischen Staates unterstützten viele Autorinnen die Politik der DDR, bis sie mit der Diktatur in Konflikt gerieten, zensiert, verboten oder auch verfolgt wurden.
Sehr viel Zuchthaus, früh verstummt, erkrankt, Suizid.
Generation Mauer, Lesung und Gespräch mit Ines Geipel am Sonntag um 16 Uhr im Theater Bremen im Rahmen der Veranstaltung Verbotene Bücher des Internationalen Literaturfestivals Globale. Die 15-jährige Larry lebt in einer Stadt mit besonderer Geschichte. In der Min fand 1945 der größte Massensuizid der deutschen Geschichte statt. Für Larry ist ihre Heimatstadt aber vor allem eins: langweilig. Sie will so schnell wie möglich weg, raus in die Welt und Kriegsreporterin werden. In Die Gespenster von der Min. Die Autorin Verena Kessler liest heute Abend am Schauplatz ihrer Geschichte in der Min.
Dann wollte ich vor allem eigentlich wissen, wie sich das auf das Heute auswirkt. Wie ist es eigentlich, in so einer Stadt zu leben, in der so ein großes und schlimmes Ereignis stattgefunden hat? Interessiert das die Leute hier heute noch?
Larry muss sich gedulden, bis sie die Stadt verlassen darf. Sie jobbt auf einem Friedhof und an diesem Ort führt die Autorin Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Die Gespenster von der Min. Die Autorin Verena Kessler liest heute Abend um 19 Uhr im ehemaligen Ausflugslokal Fölschoberg in der Min.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.